So, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn es heute wieder heißt, andere Sichtweisen. Ich bin, wie gehabt, die Sandra und heute zu Gast bei mir die Anja Hartke. Hallo Anja.
Hallo.
Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich mega. Ja, das übliche Problem. Ich kenne dich total gut, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, aber die Leute, die hier zuhören, wissen wahrscheinlich mit den Namen noch nicht so viel anzufangen. Stell dich doch gerne vor.
Ja, hi, ich bin Anja, 43 Jahre alt und mit großer Leidenschaft Bestatterin seit inzwischen fast 10 Jahren.
Ja, mega cool, Bestatterin. Das ist ja auch nicht so was, glaube ich, der Traumberuf oder der Beruf für die meisten Leute ist.
Nö, wahrscheinlich nicht. Für mich schon. Für mich gibt es nichts Schöneres und würde auch eigentlich gerne nichts anderes mehr machen. Also ich hoffe, es bleibt, bis ich selbst in der Kiste liege, dabei. Und ja. Jeder hat so seine Berufung.
Das klingt total schön. Ne? Beruf das eine, aber Berufung das andere, finde ich, klingt mega schön. Wolltest du schon immer Bestatterin werden? Wenn ja, warum? Wenn nein, wie hat sich denn das Ganze so ergeben?
Also ich wollte bewusst nie, hatte ich das nie auf dem Schirm. Ich habe mich schon seit kleines Kind immer für den Tod interessiert. Ich bin schon immer gerne auf dem Friedhof gewesen, umhergegangen und habe geguckt und habe über Friedhofsmauern geluschert. Okay. Da war ich 5 Jahre alt. Bin aber dann erstmal in den Verkauf gegangen, bis das irgendwie körperlich nicht mehr so ging. Mhm. Und dann hatte ich einen privaten Trauerfall und war beim Bestatter und fand das ganz furchtbar und habe gedacht, das kann ich besser. Oh, okay, und also, der Rest ist Geschichte.
Also hast du die Sache quasi einfach mal selbst in die Hand genommen.
Genau.
Ja, cool. Finde ich total interessant, wie man da so reinstapelt. Aber anscheinend war die Passion ja schon irgendwie immer da, wenn du sagst, so mit den Friedhöfen und so weiter. Da warst du schon immer so ein bisschen fasziniert von.
Ja, das Thema Tod, so schlimm wie das ist, ist aber irgendwie mein Thema. Es begleitet mich seit Kind auf an bis heute und nicht nur beruflich, auch privat natürlich. Und ich finde, das ist ein außergewöhnliches Thema, totgeschwiegenes Thema. Absolut.
Ja, auf jeden Fall, definitiv.
Aber wichtig, ein wichtiges Thema.
Ja. Wie läuft das denn ab? Wenn jetzt, ich habe einen Sterbefall und ruft dich dann an. Wie ist so dieser ganze Prozess? Was passiert da bei euch als Bestatter quasi vom Erstkontakt wirklich bis zum Abschluss, wenn dann die Rechnungslegung kommt?
Ja, also das ist zumindest schon mal ganz spannend. Wann ist der erste Kontakt? Wenn der mitten in der Nacht ist, was durchaus passieren kann, da ist es wirklich eine Kunst, sofort zu funktionieren. Also man muss sofort klar sein, man muss sofort alle Sinne beisammeln, man darf nicht verschlafen klingen. Ne? Ja, aber natürlich auch wir müssen schlafen, ist ja ganz klar. Aber da ist es zuerst einmal immer wichtig, ausreden lassen, dass man erstmal mitkriegt, okay, wer ist denn jetzt verstorben, wer ist denn jetzt dran? Mhm. Ist es die Ehefrau, ist es das Kind, ist es der Arzt vielleicht auch? Und die dann erstmal ausreden lassen und versuchen, so ein bisschen zu beruhigen, weil dann oftmals das noch eine sehr, sehr aufregende Sache ist, wenn es gerade erst passiert ist. Manche sind aber auch sehr klar, sehr strukturiert schon, sehr gefasst, ist ein Funktionsmodus. Und dann versuche ich erstmal gleich natürlich ein Beileid zu wünschen, ein bisschen zu beruhigen, dann zu erfragen, okay, wo ist derjenige, welche dann verstorben? Und daraus ergeben sich ja die weiteren Prozesse erst. Mhm. Krankenhaus muss man nicht gleich los, gerade in der Nacht auch oft gar nicht notwendig. Jemand zu Hause, Pflegeeinrichtung, dann schon. Und dann sage ich, wenn es jetzt wirklich in der Nacht ist, dann sage ich, lassen wir uns morgen noch mal telefonieren und einen Gesprächstermin vereinbaren. Ja. Weil in dem Moment ist das irgendwie noch nicht so realisierbar. Es geht noch viel an einem vorbei.
Und quasi an dem Angehörigen, der sich dann bei euch meldet.
Genau. Ne? So, dann sage ich, wir telefonieren nochmal und machen einen Termin. Dann sage ich Ihnen, was ich an Unterlagen brauche. Bürokratie ist für uns alle ein Riesenthema, ein ganz schreckliches Thema. Viel zu viel Papierkrieg. Aber gut, wenn jetzt der Anruf nicht in der Nacht ist, sondern am Tag, dann frage ich, ob wir gleich einen Gesprächstermin vereinbaren wollen. Manchmal will ja auch noch irgendwie Verwandtschaft mit dazu stoßen, dass man dann guckt, okay, meine Schwester kommt noch aus, was weiß ich, was aus Stuttgart oder so, ne, da warten wir, da gucke ich, dass wir die Gesprächstermine gut anpassen, sag aber immer gleich, was ich für Unterlagen brauche, weil die meistens irgendwie erstmal gesucht werden müssen.
Normalerweise gibt es, ja, es gibt vorbildliche Leute, die tatsächlich alle Unterlagen zusammen haben. Genau. Dann gibt es ja auch welche, die das irgendwo, ich sag mal, gut wegsortiert haben.
Ja.
Die dann nicht immer gleich im ersten Moment greifbar sind. Und wie geht es dann weiter, wenn ihr dann so dieses Gespräch hattet?
Ja. Also dann vereinbaren wir einen Gesprächstermin. Wir haben zum Beispiel zwei Büros, dass ich schon mal frage, wo sie lieber hinwollen. Und dass ich am Telefon muss ich immer erst gucken, wie das so passt, wie ist der Angehörige drauf, ist er klar, ist er nicht so klar, dass ich dann schon mal für mich ganz wichtige Informationen vorab erfrage, Feuerbestattung, Erdbestattung, so in diese Richtung, das sind so für mich die wichtigsten Themen und dann halt sagt, was ich für Unterlagen brauche. Ne? Ist jemand verheiratet, brauche ich Eheurkunde, Geburtsurkunde. Ist jemand geschieden, brauche ich Geburtsurkunde, Eheurkunde, Scheidungsurteil. Ist jemand verwitwet, brauche ich Geburtsurkunde, Eheurkunde, Sterbeurkunde des Ehepartners. Also viel Bürokratie.
Krass. Also das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass man das alles braucht. Also ja. Geburtsurkunde, ja klar, wenn ich verheiratet bin, wahrscheinlich auch noch. Aber wenn ich dann geschieden bin, dann bin ich ja eigentlich wieder alleine. Aber dass das trotzdem alles noch so zusätzlich, dass ihr das braucht, hätte ich nicht gedacht.
Weil es geht um den Familienstand. Und der Familienstand ist dann geschieden und das muss ich nachweisen. Und viele zünden gerne ihr Scheidungsurteil oder die Eheurkunde auch an. Schon sehr oft gehört. Und dann haben wir ein Problem. Wenn ich das nicht habe, dann geht es in die nächste Bürokratie, muss ich das alles da beantragen, wo mal geheiratet wurde, weil dann brauche ich einen Auszug aus dem Eheregister mit Scheidungsvermerk und das sind alles Sachen, die dauern unwahrscheinlich lange. Klar, Kleinstadt mag es schneller gehen. Habe ich jetzt Berlin, Hamburg, Bremen vor mir, dann kann ich da auf so eine Urkunde gut mal 12 Wochen warten und ich komme nicht vorwärts dann, ne?
Das ist natürlich auch für die Hinterbliebenen, glaube ich, ein immenser Zeitraum. Also so 12 Wochen, das ist ein Vierteljahr, quasi 3 Monate, das ist schon verdammt lange.
Und erst dann kann ich eigentlich die Sterbeurkunde beantragen. Ohne die Unterlagen bringt mir das nichts. Und dann, ja, man weiß ja, wie das ist. Jeder will eine Sterbeurkunde, die Hausverwaltung und der Stromanbieter und Versicherungen natürlich auch oder so. Und man kann nichts machen. Ne? Und das finde ich dann natürlich schlimm. Deswegen ganz wichtig an alle Zuhörer.
Ja.
Schön alle Unterlagen irgendwo bewahren und im besten Falle das auch irgendjemandem sagen. Ne? Es ist ja ganz oft, dass die Kinder auch weit weg wohnen und nicht wissen, wo hat Mutti denn das jetzt alles gehabt.
Das ist wohl richtig. Da werden dann Schubladen gewälzt und Regale durchstöbert. Aber du hast es gerade angesprochen, war auch immense, ne?
Ja.
Anzahl an Sterbeurkunden.
Ja.
Ich fand das damals tatsächlich sehr befremdlich, als auch ein Sterbefall in der weiten Familie gegeben hat. Und die Frage kam tatsächlich, wie viele Sterbeurkunden wollen Sie denn haben? Und das ist sowas, wo ich damit nicht gerechnet habe und etwas überfragt war. Hast du eine Empfehlung für die Zuhörer? Wie viele Sterbeurkunden machen denn Sinn oder braucht man in der Regel?
Also in der Regel braucht man ungefähr 2. Ich sag immer gut, eine wirklich zum Wegpacken, schön sicher verwahren und die andere, um Kopien zu machen. Weil in den meisten Fällen, ob das irgendwelche Hausverwaltung, Stromanbieter, Versicherung etc. pp. Sind, reichen eine Kopie. Ja, die Kopie muss, damit keine Unterschriftfälschung damit begangen wird, natürlich der
Beglaubigt sein.
Oder einfach der Angehörige macht sie selber. Er selber darf sie kopieren. Ich darf es nicht, dann ist es Urkundenfälschung. Aber der Angehörige selber kann es kopieren und zur Versicherung schicken oder zum Stromanbieter oder. Bei der Bank das Original vorlegen, auch die machen sich in den meisten Fällen Kopien. Anders ist, wenn da wirklich was mit Erbschaftssachen sind, wenn es um Haus, Hof und so weiter geht, dann kann das sein, dass man natürlich mal eine mehr braucht, aber das ist individuell.
Ne? Okay.
Kostet ja auch alles Geld.
Das, ja.
Und es gibt einen keiner wieder, deswegen bin ich da mal ein bisschen vorsichtig.
Okay. Gut, aber zurück zum Thema. Das heißt, Erstkontakt, ihr vereinbart dann einen Gesprächstermin, besprecht dann alles Weitere. Wie geht es dann weiter?
Ja, dann wird besprochen eben zum Beispiel, ob es Friedhof, Seebestattung, Wald, was auch immer, kirchlich, weltlich, Redner, ja, nein. Ne, das, so, dann gehen die Angehörigen wieder los und dann beginnt meine Hintergrundarbeit. Das heißt, ich arbeite alle Papiere auf. Wir brauchen, um nochmal vielleicht vorzugreifen, sehr viele Vollmachten. Wenn jemand im Krankenhaus verstirbt, dann braucht man dafür eine Vollmacht, dass wir den Verstorbenen abholen dürfen. Dann brauchen wir eine Vollmacht fürs Standesamt, dass wir die Urkunden abholen dürfen und einreichen dürfen vorher natürlich. Dann gibt es einen Auftrag für eine Feuerbestattung, der muss unterschrieben werden. Es gibt eine Vollmacht für eine zweite amtsärztliche Untersuchung.
Okay.
Das heißt, dass vor der Einäscherung einfach der Amtsarzt nochmal nach dem Rechten guckt, sage ich jetzt mal. Ja. Das sind so die grundlegenden Vollmachten, die man braucht. Und dafür brauche ich dann, wie gesagt, für Standesamt diese Urkunden. Und das arbeite ich dann alles auf, das gebe ich im Computer ein, es muss ein C-Zettel, Sargkarte, Urnkarte ausgefüllt werden. Für die zweite Leichenschau nochmal ein extra Pamphlet. Dann gucke ich, dass ich Termine organisiert kriege. Ja. Alles muss passen. Die Angehörigen müssen können, wir müssen können, Redner muss können, Friedhof, Schiff, was auch immer muss können. Wenn man noch einen Pastor hat, andere Kirche, das muss alles können. Orgelspieler, das muss irgendwie alles zeitlich passen.
Ja, ja.
Ne? Es müssen Blumen bestellt werden, es muss eventuell eine Zeitungsanzeige geschrieben werden. Es muss bei der Rente vielleicht was beantragt werden oder gekündigt werden. Sämtliche Kündigungen, die wir machen können, Krankenkasse, Rente, wie gesagt, irgendwelche Versicherungen, GEZ, Telekom und. Das versuche ich alles schon ein bisschen auch vorzuarbeiten, bevor ich überhaupt eine Sterbeurkunde habe, weil dann brauche ich es nur dazulegen. Ja, und dann zieht sich das ja weiter, dass dann irgendwann sind die Urkunden fertig. Wenn ich die Urkunden habe, kann ich das beim Krematorium einreichen, sodass die Äscherung erfolgen kann. Also das ist alles immer so ein langwieriger Prozess.
Ja.
Die Urne muss bestellt werden, wenn die kommt, natürlich kontrolliert werden, heil und. Und dann ist irgendwann Tag der Beisetzung.
Ja.
Da mache ich mir im Vorfeld Gedanken über die Dekoration, lasse mir oftmals ein bisschen auch was im Gespräch schon von dem Verstorbenen erzählen, dass ich irgendwie vielleicht weiß, kann ich da in die Dekoration was einbringen. Mhm. War sie vielleicht leidenschaftliche Strickerin oder sowas, dass ich dann mal einen Wollknäuel oder sowas dazulege. Ja. Also das kann man auch nicht.
Dass man das so ein bisschen personalisiert.
Genau, das versuche ich. Das passt nicht bei jedem, das merkt man im Gespräch aber auch. Ob es mehr sein darf oder eben nicht. Ich spiele dem Redner oder wem auch immer sämtliche Datenblätter zu, wo alle Daten draufstehen, der Familie, des Verstorbenen. Das muss dann an Friedhof, an Redner, an Schiff oder wo es überall so hin muss, geschickt werden, immer individuell. Jeder braucht andere Daten. Also es nimmt dann auch Zeit in Anspruch. Und dann ist Tag der Beisetzung.
Ja klar, das ist ja immer so dieses, glaube ich, was die meisten gar nicht so wissen, was das alles so, was damit dazugehört.
Es ist viel Hintergrundarbeit. Ne? Also gerade bei Zeitungsanzeige auch, die zu schreiben ist eine Sache, die Zeitung setzt sie auf, das Kontrollieren ist das nächste.
Ja.
Deutsch ist manchmal nicht immer so deren Sprache, habe ich so das Gefühl. Okay. Da gibt's wirklich, da muss man dreimal das Auge drauf schmeißen und ich bind immer die Angehörigen mit ein, dass die auch nochmal sicherheitshalber gucken. Ne? Schleifentexte für Blumen immer abgleichen. Also es ist viel im Hintergrund. Und wenn dann Tag der Beisetzung ist, dann versuche ich natürlich mir irgendwie einen Zeitpuffer zu schaffen, dabei zu sein, auch selbst Hand an die Dekoration anzulegen. Immer für mich besonders wichtig, ein bisschen individuell. Nicht nach Foto jeder gleich. Das ist jetzt nicht meins. Das mögen andere gut finden. Meins ist es nicht. Und dann die Familie in Empfang nehmen und einmal nochmal die Hand halten, viel Kraft wünschen, dass sie diesen schweren letzten Weg auch gut überstehen.
Ja.
Ich begleite so weit, wie ich kann. Danach, ich telefoniere immer ein, zwei Tage vor der Beisetzung nochmal mit den Angehörigen und ein, zwei Tage danach, ob alles in Ordnung ist, ob es ihnen gut geht. Ob noch Wünsche bestehen. Manch einer möchte noch eine Danksagung, eine Trauerkarte oder irgendwas. gegebenenfalls ein Fotobuch, das muss vorher geklärt werden, ob Fotos gemacht werden dürfen, ist ja wieder Datenschutz. Mhm. Ja, und dann ist auch schon die Endabrechnung, wenn ich alle Rechnungen so zusammen habe, ne? Von Blumen und Zeitung und Redner und Friedhof und sowas. Mhm. Und dann eventuell das Fotobuch noch dazu. Und dann ist so, sozusagen meine Arbeit erledigt und dann hoffe ich einfach auf eine pünktliche Zahlung. Dass ja, damit das dann auch stimmt, das ist ja nun mal auch wichtig. Ja, das klar. Ist ja klar.
Ihr müsst ja auch eure Rechnungen bezahlen.
So ist es.
Ja.
Wir gehen ja auch in Vorleistung. Wir bezahlen ja die Einäscherung, den Sarg, wir bezahlen ja alles vorher schon. Mhm. Ne, aber es gibt tatsächlich Menschen, die das ganz gekonnt ignorieren.
Ja, das heißt, es gibt dann quasi eine große Endabrechnung, es wo alles dann drauf ist.
Genau, also wir haben uns jetzt geeinigt, einfach dadurch, dass das ein bisschen Überhand genommen hat mit den Rückläufern, dass nicht gezahlt wird oder schlecht gezahlt wird, dass wir sagen, so eine Kosten wie Friedhof oder Krematorium, dass das extra geht, dass nur wenn du zum Beispiel Geld eingezahlt ist in eine Versicherung oder bei uns in einer Bestattungsvorsorge, dann können die Rechnungen zu uns kommen. Ansonsten geht das jetzt alles separat.
Und quasi direkt dann an die Hinterbliebenen.
Genau.
Okay.
Genau.
Ich habe dich ja kennenlernen dürfen, auch bei der Arbeit.
Ja.
ist ein guter Kumpel von uns verstorben.
Ja.
Und ich fand Anja total großartig, wie sie das dort umgesetzt hat. Ja, doch, weil es war dem Menschen entsprechend. Das war jetzt, ich sag mal, in Anführungszeichen keine 0815-Bestattung. Das war wirklich so dem Menschen, der hatte gewisse Hobbys gehabt, der hatte gewisse Interessen gehabt und das ist dort alles mit eingeflossen. Es war auch eine große Beerdigung. Hat nicht alles dort in die Halle reingepasst, das war auch mit davor und fand das total klasse, was dort so für Möglichkeiten geschaffen worden ist. Es waren Leute dort, die mit Bengalo-Fackeln standen, er war ein Motorrad-Fan, das Motorrad war mit dabei, das Motorrad seiner Freundin stand mit an der Beisetzungsstelle. Fand ich total cool, fand ich total klasse. Du hast damals auch gesagt, das werde ich nicht vergessen, es ist ja im Endeffekt, es ist traurig, dass der Mensch verstorben ist. Es ist eigentlich keine Beerdigung, sondern die Feier des Lebens, das er gelebt hat. Und was mich jetzt mal interessieren würde, es gibt ja die unterschiedlichsten Arten von Bestattung. Welche gibt es da und welche Regularien werden euch auferlegt? Also was könnt ihr, wenn jetzt jemand sagt, pass auf, da ist ein junger Mensch verstorben oder aber meine Oma und die war in dem Club, im Schachclub beispielsweise unterwegs und so weiter. Da gibt es die unterschiedlichsten Themen, die man da gerne mit integrieren möchte, umsetzen möchte. Inwieweit werdet ihr dort reglementiert, dass ihr das überhaupt könnt? Und was gibt es da so für Möglichkeiten?
Also da muss man ein bisschen differenzieren auch. Um das Bestattungsgesetz muss man ja auch ein bisschen im Auge behalten. Und wir in MV sind da sehr eingeschlafen. Das muss man ehrlich sagen. Bei uns gibt es ja nur die Möglichkeit der Erd- oder Feuerbestattung. Das heißt Sarg oder Urne. Und die Urne dann entweder, wenn nicht auf dem Friedhof, dann noch Wasser oder Wald. Viele Friedhöfe haben mittlerweile auch schon Baumbestattung und sowas alles möglich gemacht. Das ist auch toll. Man versucht da irgendwie ein bisschen mit der Zeit zu gehen. Ansonsten sind wir eigentlich hier sehr, ja, so ein bisschen langweilig, sag ich mal. Ne? Aber damit das alles auch zum Verstorbenen passt, ist es wichtig, dass die Familie das überhaupt will. Weil wenn jemand im Schachclub war oder in der Feuerwehr oder sonst was und die Familie will das aber alles überhaupt nicht thematisieren, dann brauche ich auch mit keiner Idee um die Ecke kommen. Ne? Genauso wie, das war jetzt bei unserem guten Freund natürlich das große Glück, dass die Familie komplett mitgemacht hat und auch alle Freunde mit einbezogen haben und jeder konnte sich verwirklichen und man ein schönes Zusammenarbeiten hat. Das ist das A und O, dass man zusammenarbeitet, um das umsetzen zu können. Ansonsten gibt es jetzt nicht die Vorschrift, dass man eine Lebensfeier in einer Kapelle machen muss. Wir haben das auch schon in einem Gemeindehaus gemacht oder in einem Feuerwehrsaal gemacht oder so. Ne? Ja, cool. Also das ist natürlich Hat ja auch mit der Größe denn zu tun, wo die Feier stattfindet. Wir haben sogar letztens mal bei einem Zuhause gemacht. Wichtig ist, dass wir dabei sind, weil die Urne dürfen nur wir transportieren in einem Bestattungsfahrzeug. Mhm. Ne, wir dürfen die jetzt nicht mitgeben. Das ist eben woanders anders. Schweiz, Holland, da darf die Urne selbst abgeholt werden, aus dem Krematorium selbst mit nach Hause genommen werden oder so. Das ist hier ja alles nicht möglich und das finde ich sehr schade, dass da so ein bisschen einem der Riegel vorgeschoben wird. Ne? Ansonsten müssen wir uns noch dazu an die Friedhofssatzungen halten. Mhm. Ne? Also gewisse Sachen sind einfach nicht erlaubt. Man darf nicht zusätzlich, also sag ich mal, wenn man, ich hatte das Thema nämlich gerade, man darf nicht, wenn man in eine große Halle geht und da gibt es eine Vorhalle, nicht einfach irgendwas hinstellen. Das muss dann alles abgesprochen werden, einfach weil es der Friedhofssatzung nicht entspricht. Man darf auch nicht einfach den Friedhof beschallen mit Musik, muss abgesprochen werden, immer individuell. Und da finde ich, ist das ganz wichtig, dass man dann auch mit den Leuten, die da arbeiten in der Friedhofsverwaltung, auch wirklich ganz offen kommuniziert und nicht sich darstellt, als wäre man was Besseres. Ich will das jetzt so machen, sondern denen auch ein bisschen vielleicht die Möglichkeit gibt, dass man zusammen überlegt, wenn das nicht geht, wie können wir es dann ähnlich machen? Mhm. Ne? So wie wir es bei unseren Bekannten gemacht haben und gesagt haben, okay, das Moped darf in die Halle rein, aber es darf nicht angemacht werden. Ja, selbsterklärend. Das Moped darf an der Grabstelle stehen, aber bitte dahin schieben. Ne? Also es gibt immer Möglichkeiten, ansonsten, sag ich mal, eingeschränkt sind wir nur in den Bestattungsarten und Formen. Mhm. Ne? Woanders darf man die Urne oder die Asche in die Luft schießen, sag ich jetzt mal, oder aus dem Heißluftballon streuen. Oder das ist natürlich alles, das muss die Familie auch wollen. Ne? Aber ich zum Beispiel finde es schade, die Möglichkeit sollte bestehen, dass man die Urne, wenn man es möchte, mit nach Hause nehmen darf. Mhm. Das ist so, finde ich, ein Punkt, wo man echt mal über das Bestattungsgesetz, und das hat ganz, ist ja deutschlandweit, wo man das vielleicht doch nochmal überdenken sollte, auch generell unter Bestattungsgesetz in gewissen Punkten mal überdenken sollte. Manche Sachen sind einfach schwachsinnig, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber
alles das, gut. Das sind die Erfahrungswerte, die ihr gesammelt habt.
Ja, also es ist immer noch, es gibt ein Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das sollte ganz, ganz oben stehen, egal ob lebend oder sterbend. Oder, ne, das,
ja, klar.
Und das, finde ich, geht manchmal ein bisschen verloren.
Ja, aber du hast ja gerade den einen oder anderen Einwand angegeben. Es ist ja wichtig, dass die Familie mitmacht oder was die Familie möchte. Was ist denn, wenn mein letzter Wunsch nicht mit dem von der Familie matcht? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage für mich, okay, wenn ich mal versterbe, ich möchte gerne eine Lebensfeier haben. Und die Familie sagt eigentlich, nicht so wirklich. Mhm. Ne? Ich möchte nicht, weil ich bin mit meinem Leben zufrieden, ich bin mit mir im Reinen. Ich finde, ich habe ein geiles Leben gehabt und es darf dann auch gerne gefeiert werden, dass das ein geiles Leben war.
Ja.
Gibt es da Möglichkeiten, dass ich mich, auch wenn ich tot bin, über den Willen der anderen hinwegsetze?
Ja, natürlich. Es gibt Bestattungsvorsorgen. Man kann zu Lebzeiten es schriftlich festhalten, vertraglich festhalten.
Mache ich das dann mit dem Bestatter oder mache ich das dann irgendwo mit dem Notar?
Nee, mit dem Bestatter. Mit dem Bestatter. Mhm. Da kann man sich alles aussuchen von dem Sarg und der Urne und alles, was man möchte. Und das wird alles vertraglich festgehalten. Mhm. Wichtig, damit es dann auch keine Schwierigkeit gibt mit der Familie, wäre es am besten, wenn man das vorher zahlt. Mhm. Entweder da oder durch eine Versicherung, die abgetreten wird. Weil dann kann die Familie nicht sagen, wir können uns das nicht leisten. Wenn Geld eingezahlt ist und die sagen, ach, wir können uns das aber nicht leisten. Das ist dann kein Kriterium. Weil dann muss man natürlich gucken, dass man sagt, okay, wie können wir es denn ähnlich gestalten? Mhm. Ne? Mhm. Ich verstehe das. Es gibt sehr viele Familien, die sagen, wir halten das emotional nicht durch, so eine Feier. Da muss man gucken, dass man sagt, okay, aber es war der Wunsch. Was, und bitte denken Sie dann an die Sandra zum Beispiel. Was hätte ihr denn, wäre das nicht, das wäre doch ihrs. Und dass man dann guckt, dass man es dann eben so gestaltet, dass es für die Hinterbliebenen ein cooles Erlebnis wird. Mhm. Ich will jetzt gar nicht unbedingt schön sagen, weil das ist ja nicht schön, aber dass es eine Erinnerung ist, wo man sagt, Mensch, Gott sei Dank. Und nicht einfach, wir haben den letzten Gang gemacht. Mhm.
Ne? Ja, naja, ich finde das irgendwie schon wichtig. Wie gesagt, da wir uns kennengelernt haben, habe ich auch überlegt, ob man das so sagen kann. Es war eigentlich nur eine coole Bestattung. Und ja. Ich finde das immer so, so vermessen. Eigentlich ist es ja was Trauriges. Mhm. Man verabschiedet jemanden, wo man weiß, den wird man nicht wiedersehen.
Ja.
Und aber wenn man dann eine Bestattung hat oder eine Lebensfeier, war es ja in dieser Runde. Ja, es war traurig, aber es war an der einen oder anderen Stelle so, wo man gesagt hatte, ja, es entspricht ihm total. Man hat so den einen oder anderen Gänsehautmoment gehabt, aber den einen oder anderen Moment auch, wo man sagte, es ist total schön.
Ja.
Und das finde ich ja immer so ein bisschen schade, dass man sowas heutzutage so nicht sagen darf.
Ja, weil Freud und Leid liegt ja so dicht beieinander. Und das ist im Leben so und das ist auch im Tod so. Ne? Und ich finde, das ist ganz oft erlebe ich, dass wenn Trauerreden gehalten werden, dass dabei gelacht wird. Sogar bei mir, wenn wir zusammensitzen und über den Verstorbenen reden, es wird ganz oft gelacht und jeder fängt erstmal, oh Gott, ich habe gelacht bei Ihnen. Ich sage, und das ist überhaupt nicht schlimm, das ist total toll.
Genau, weil man ja schöne Erinnerungen hat.
Richtig, richtig. Ne? Ja. Und wir haben es gerade bei uns auch aktuell einen Fall, dass jemand gestorben ist, wo das auch sehr klein gehalten wird, obwohl es ganz anders richtig wäre für den Verstorbenen. Aber man muss dann natürlich die Familie respektieren, wenn sie sagen, sie können es finanziell nicht oder sie wollen es emotional nicht. Mhm. Dann muss man das auch respektieren und dann macht man es eben privat. Dann macht man es eben unter den Freunden alleine, dass man nochmal zusammenkommt und gedenkt, ein Bild aufstellt und dann das macht, was der gewollt hätte, was er sich gewünscht hätte. Ne? Und das wird dann eben über die Freunde finanziert, da ist der Bestatter dann raus und kann unterstützen natürlich. Ne? Aber
quasi, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Also quasi, dass die dann einfach sagen, wir machen auch nochmal eine separate, ich sag mal, Feier.
Ja.
Gedenken denjenigen und von mir aus beispielsweise trinken sein Lieblingsgetränk oder essen sein Lieblingsessen, unabhängig dann von der Familie und dem Bestatter.
Genau, unabhängig von dieser ganzen Bestattungszeremonie, weil ich sage immer, letztendlich bleiben sie ja hoffentlich für immer in unserem Herzen, egal wo jetzt die Hülle ist. Und so sollte es sein und so sollte man das auch jeden Geburtstag machen, so mache ich es.
Pass auf, wir haben ein Problem.
Oh Gott.
Die Zeit ist. Die Zeit.
Oh Gott.
Pass auf. Du kommst nächste Woche einfach nochmal wieder.
Okay.
Und gibst jetzt noch ganz kurz den Unternehmen dein ultimativen Tipp von Unternehmer für Unternehmer.
Ja, bitte, liebe Leute, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Bitte bleibt immer Mensch. Das ist so wichtig. Immer Mensch, immer Menschlichkeit und Herz. Bei ganz egal was für ein Beruf. Weil das ist dann die Authentizität, die man ausstrahlt. Und dann ist man auch, egal in welchem Genre, es gibt überall diese schwarzen Schafe. Aber wenn man authentisch ist, dann hat man auch das Vertrauen der Menschen vielleicht irgendwann mal wieder. Mhm. Und man seinen Beruf mit Leib und Seele und Herz macht. Und dann kann es vielleicht noch ein bisschen Menschlichkeit dieser grausamen Welt geben. Das kann ich nur jedem raten.
Naja, es bleibt man bleibt man selbst. Ne? Ich glaube, man kriegt dann auch ganz anderes Vertrauen, weil man ist ehrlich, man ist so, wie man ist halt. Ne?
Die Menschen merken das, ob man steif ist oder ob man locker ist. Mhm. Wenn man locker ist, wird einem, glaube ich, ein bisschen mehr doch auch anvertraut, als wenn man so ein Kriegskram ist, wie es ja in unserem Job früher war.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja, euer Job ist da ja, na gut, meiner ja ganz genauso. Ne?
Ja.
Wir haben da alle so ein paar schwarze Schafe gehabt.
Ja, das bleibt nicht aus.
Und das ist wichtig. Ich glaube, einfach so auch mal das Positive zu sehen. Gut, ihr Lieben, für heute ist Schluss. Anja ist einfach nächste Woche nochmal da.
Ja.
Ihr dürft wieder einschalten, wenn es heißt andere Sichtweisen. Und damit verabschieden wir uns für heute. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag.
Tschüss.
Ciao.